Liebe Geschwister, liebe Gäste, auch Online-Teilnehmer, wir wollen heute auf Vers 20 im Brief von Paulus an die Epheser zurückkommen. Wir beim letzten Mal nicht so richtig betrachtet haben. Ich hatte gesagt, wir wollten uns mehr diesem Vers widmen, in Vers 20, in Epheser Kapitel 2. Das wollen wir heute tun. Ich lese noch ab Vers 17, damit wir uns nochmal den Kontext vergegenwärtigen können. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen. Die Rede ist von dem Herrn Jesus Christus. Die Nahen, das sind die Juden. Die Fernen, das sind die Goim, die Heiden. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Auferbaut, das ist der Vers, den wir heute näher betrachten wollen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Soweit das Wort Gottes. Lass uns nochmal beten. Herr unser Gott, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für die wunderbaren Verheißungen, die wir in diesem Wort haben, was wir hier lesen. Es erfreut das Herz. Herr, wir danken dir, dass du uns solche Verheißungen gegeben hast. Lass wir uns wirklich schätzen und auch verstehen, was du hier meinst, den ganzen Reichtum deines Wortes auch erschöpfen und dass es uns wirklich erbaut und dass es dir auch zur Ehre dient, Herr. Amen. Ja, es geht heute in dieser Predigt um das Fundament, das ein für alle Mal gelegt worden ist. Jeder gute Bauherr weiß, dass die Fundamente, die man zu Beginn eines Baus legt, für die zukünftige Standfestigkeit dieses Baus von großer Bedeutung sind. Sie sind entscheidend. Nicht umsonst hat der Herr Jesus in Lukas 6 gelehrt, in dem Gleichnis vom Haus, das auf dem Felsen gebaut ist, dass dieses Fundament wichtig ist. Wer dennoch auf dem Sand baut, muss wissen, dass Wasser, aber auch Bodenbewegungen die Stabilität des Gebäudes gefährden können. Das zeigt sich auch nach einem Erdbeben. In den letzten Zeiten hatten wir viele Erdbeben in der Welt. Wir denken an das, was in Burma, in Myanmar passiert ist, aber auch hier in Europa, im Mittelmeer gab es ein paar Erdbeben. Nach einem Erdbeben ist es so, dass viele Gebäude äußerlich intakt zu sein scheinen, aber nach einem starken Erdbeben hat das Fundament oft Risse bekommen und das Ganze muss oft neu aufgebaut werden, denn die Stabilität des Baus wird grundsätzlich gefährdet. Und dasselbe gilt auch für den Glauben, für unseren Glauben. Das ist eine Parallele hier. Paulus vergleicht hier im Epheserbrief die Gemeinde mit einem geistlichen Tempel, den Gott mit lebendigen Steinen gebaut hat, aber auch weiterhin baut. Und diese lebendigen Steine sind die Menschen, die nach ihrer Bekehrung der Gemeinde eingegliedert wurden, zugefügt wurden. Wenn Paulus auf das Fundament dieses Tempels zu sprechen kommt, betont er hier, dass es aus Christus und aus seinen Aposteln besteht. Das Fundament besteht aus Christus und seinen Aposteln. Und in dieser Botschaft wollen wir uns fragen, was Paulus jetzt mit diesem Fundament meint. Was meint er mit Fundament? Wer sind diese Apostel und Propheten, die er erwähnt? Und was heißt auch, dass Jesus Christus der Eckstein dieses Gebäudes ist? Und im zweiten Teil werden wir auch einige wichtige Lektionen aus dieser Erkenntnis ziehen. Zum ersten Teil dieser Predigt: Was ist das Fundament? Was ist damit gemeint? Was ist das Fundament der Gemeinde? Drei Punkte. Erstens: Das Fundament der Gemeinde ist das Zeugnis der Apostel. Die Apostel sind Zeugen. Sie sind von Jesus selbst gewählt worden und sie sind auch Augenzeugen seiner Auferstehung gewesen. Das Fundament der Gemeinde ist das Zeugnis der Apostel. Der Glaube, den wir bekennen, hat seinen Ursprung im Zeugnis der Apostel. Das ist nicht ein Glaube, den wir uns vorstellen, sondern das führt auf das, was die Apostel uns überliefert haben. Sie haben Jesus Christus persönlich erlebt. Simon Petrus bezeugt zum Beispiel in seinem zweiten Brief, Kapitel 1, Verse 16 bis 18, denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft oder Ankunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Das betont er, wir sind Augenzeugen, wir haben das gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als seine Stimme von der hoch erhabenen Herrlichkeit an ihm erging: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Die Apostel sind auch Zeugen der Auferstehung Jesu. Sie haben Jesus lebendig gesehen, nachdem er auferstanden ist. Johannes, der Apostel, sagt auch zu Beginn seines ersten Briefes, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wir sehen also, dass sowohl Petrus als auch Johannes hier den Status von Augenzeugen der Herrlichkeit Jesu Christi für sich beanspruchen. Sie betonen auch die Bedeutung dessen, was sie gehört haben. Und da der Inhalt der Botschaft des Evangeliums von größter Bedeutung ist, ist es notwendig, dass es Zeugen gibt, deren Glaubwürdigkeit nicht in Frage gestellt werden kann. Und wenn wir uns auch mit den Zeugnissen der Schrift beschäftigen, sehen wir, wie zuverlässig, wie glaubwürdig dieses Zeugnis ist. Und als die Kirche sich am Anfang die Frage stellt, wie man die Zuverlässigkeit der empfangenen Botschaft erkennen kann, das war eine wichtige Frage, die man sich gestellt hat, weil es auch widersprüchliche Zeugnisse gab. Es gab auch falsche Lehrer, falsche Zeugen. Es gab auch am Anfang der Gemeinde sehr gefährliche Glaubensrichtungen, die sogar widersprüchliche Dinge gelehrt haben. Dann stellte die Kirche als Bedingung nicht nur, dass man Zeuge Christi war, sondern auch, dass man von ihm ausgewählt wurde. Es ging nicht nur darum, ein Zeuge gewesen zu sein, sondern es ging auch darum, zu bestimmen, sich auf das Zeugnis von Menschen zu verlassen, die Jesus selbst ausgewählt hatte. So sind die Apostel, wie ihr Name schon sagt, diejenigen, die Jesus selbst ausgewählt, trainiert, 3 Jahre lang, und ausgesandt hat, um die gute Nachricht zu predigen. Apostel bedeutet Gesandte. Das sind Menschen, die Jesus, wie wir lesen, in der Missionsbefehl ausgesandt hat, um die gute Nachricht zu predigen, die Glaubwürdigkeit auch dieser Nachricht auch zu bestätigen. Das war der erste Punkt. Apostel sind Augenzeugen der Herrlichkeit Jesu Christi und wir können uns auf dieses Zeugnis auch verlassen. Zweitens, wenn wir von diesem Fundament reden, was das Fundament der Apostel bedeutet, dann geht es auch um das Vermächtnis, das sie uns auch überliefert haben. Was haben sie gelehrt? Was haben sie gesagt? Und wer sind die Propheten auch, von denen hier die Rede ist, wenn wir lesen von Aposteln und Propheten? Ja, die Apostel bilden das Fundament der Gemeinde nicht nur aufgrund der Tatsache, dass sie Christus persönlich gekannt haben, sondern auch vor allem, weil sie treu das weitergegeben haben, was Jesus gelehrt hat. Paulus sagt zum Beispiel im 1. Korintherbrief etwas, was wir auch oft lesen, wenn wir das Abendmahl feiern. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Paulus gehörte nicht zu den 12, aber er sagt, ich habe Jesus Christus auch persönlich gesehen und er hat mich auch ausgewählt. Deshalb kann man mit Petrus von dem 13. Aposteln sprechen. Was er hier genau meint, wenn er von den Aposteln und Propheten spricht, ist ziemlich umstritten. Er spricht hier von Aposteln und Propheten. Bezieht er sich auf die Propheten des Alten Testaments und die Apostel des Neuen Testaments oder meint er die Apostel und Propheten des Neuen Testaments? Wenn er sich auf die alttestamentlichen Propheten beziehen würde, dann wäre es sinnvoll, dass sie zuerst aufgeführt werden. Aber er sagt Apostel und Propheten. Und stattdessen stehen diese Propheten an zweiter Stelle. Was bedeutet, dass die Propheten des Neuen Testaments wahrscheinlich gemeint sind? Oder was noch wahrscheinlicher ist, dass die Apostel selbst diese Propheten sind, die Gott gebraucht hat, um sein Wort zu vermitteln. Die Sache ist aus meiner Sicht endgültig im Kapitel 3 geklärt, denn Paulus spricht im Epheser 3 von einem Geheimnis, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde und er schließt auch die Propheten des Alten Testament ein. Wie es jetzt, sagt er, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Damit stellt Paulus diese Offenbarung über das, was Gott im Alten Testament bekannt gemacht hat. Die Offenbarung der Propheten des Neuen Testaments ist eine wichtigere Offenbarung als das, was wir im Alten Testament lesen. Denn es geht letztendlich um das Wesen der Bibel, um die Erscheinung Jesu Christi und sein Werk. Dass er das über das Alte Testament sagt, ist umso erstaunlicher, als Paulus hier im Epheser Brief von der Eingliederung der Heiden in das alttestamentliche Volk Gottes spricht. Er sagt, wir sind in dieses Volk eingegliedert worden, in diesen alten Leib. Und in Römer 11 spricht er auch von einem Ölbaum und er sagt auch, die Nationen sind da in diesen Ölbaum eingepropft worden. In der Tat hatte das Volk Israel zwar Verheißungen erhalten, wichtige Verheißungen, doch erst durch das Evangelium erhalten sie deren wirklichen Inhalt. Das Evangelium ist wirklich das Wesen, die Erfüllung, der wirkliche Inhalt der Verheißungen, die wir im Alten Testament finden. Dritter Punkt in diesem ersten Teil. Was bedeutet, dass Jesus der Eckstein dieses Fundaments ist? Paulus gebraucht hier ein griechisches Wort, dessen genaue Bedeutung wir nicht kennen. Es kann für den Eckstein am Fuß eines Gebäudes gelten, also ein Stein, das man gebraucht jetzt, um das ganze Gebäude auszurichten. Oder das kann auch für den Schlussstein gebraucht werden, den man auf die Spitze eines Gebäudes setzt. Es ist nicht ganz klar, was damit gemeint ist. Ich denke, das ist nicht wichtig, denn in jedem Fall ist das, was ihr hier meint, symbolisch. Er deutet auf die Wichtigkeit dieses erwählten Steins auf. Und Paulus gibt uns die Bedeutung im 1. Korinther Kapitel 3, Vers 11 an. Dort sagt er, diesen bekannten Vers, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, und das ist Jesus Christus. Paulus bezieht sich hier wahrscheinlich auf die Worte Jesu in Markus 12. Und Jesus in Markus 12 bezieht sich auch auf den Psalm 118. Er spielt dort auf diesem Psalm an. Dieser Psalm besagt, dass die Bauherren, das heißt die religiösen Führer des Volkes Israel, es nicht für notwendig gehalten haben, einen bestimmten Stein zu verwenden. Und wir lesen, dass Gott später diesen Stein zum Eckstein seines geistlichen Tempels ausgewählt hat. Und wir erkennen, dass mit diesem Stein unser Herr Jesus Christus, der Messias Israels, gemeint ist. Es ist also Gott, der das Fundament gelegt hat, auf das wir uns stützen können, um gerettet zu werden. Und dieses Fundament ist Jesus Christus, sein eigener Sohn. Petrus sagt dem Volk Israel in seiner Predigt, in keinem anderen ist Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Sehen hier, warum dieser Stein wichtig ist und warum wir unsere Errettung auf keinen anderen Stein stützen können. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollten. Jesus ist nicht nur der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen. Sein Erlösungswerk ist auch das einzige Mittel, durch das wir Vergebung der Sünden und ewiges Leben erlangen können. Ja, das war der erste Teil dieser Predigt. Die Apostel sind Augenzeugen der Herrlichkeit Jesu gewesen. Sie haben uns ein Vermächtnis überliefert, was auch als Fundament gilt. Und wir haben auch gesehen, was gemeint ist, wenn wir sagen, dass Jesus der Eckstein ist. Das Vermächtnis, was die Apostel uns überliefert haben, beruht auf Jesus Christus selbst. Denn es geht um Jesus Christus in der Schrift. Und jetzt wollen wir in dem zweiten Teil auf die Konsequenzen dieser Lehre eingehen. Praktische Konsequenzen. Was sind die Konsequenzen dieser Erkenntnis? Und daraus möchte ich vier Dinge ableiten. Erstens, das Amt des Apostels ist einzigartig. Das Amt oder der Dienst der Apostel ist einzigartig. Was ist damit gemeint? Zunächst, dass es einzigartig ist, wird von Judas, dem leiblichen Bruder des Herrn, in seinem Brief betont. Judas sagt am Anfang dieses Briefs, das ist auch der Grund, warum er diesen Brief schreibt, er sagt, Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Judas sagt, dieser Glaube ist nicht, deshalb ist es auch wichtig, wenn wir von dem Glauben sprechen, dass wir verstehen, dass der Glaube eigentlich in erster Linie ein Inhalt ist. Es geht nicht darum, was du glaubst, mit welcher Kraft du glaubst, sondern es geht um einen Inhalt, was hier Judas sagt, was ein für allemal überliefert worden ist. Das heißt, da kommt nichts hinzu. Es ist vollständig schon überliefert worden durch Jesus und seine Apostel. Diese Aussage ist extrem wichtig, dass sie deutlich macht, dass der Glaube auch nicht etwas ist, das sich mit der Zeit oder entsprechenden Erwartungen der Gesellschaft entwickelt, wie es heute zum Beispiel in vielen Kirchen, institutionellen Kirchen behauptet wird, dass, oder auch sogar in der katholischen Kirche. Man sagt, der Glaube soll sich entwickeln, ja, er soll einfach der Erwartung der Gesellschaft entsprechen. Es gibt nichts, was Unbiblisches ist als eine solche Aussage. Es geht um Lehren, wie Judas sagt, die ein für alle Mal durch die Apostel übermittelt wurden. Und der Autor des Hebräerbriefes fügt auch hinzu in seinem Brief, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Gott hat auch dieses Zeugnis, dieses Vermächtnis der Apostel auch bestätigt durch viele Zeichen und Wundern. Wir können über Jesus Christus nicht glauben, was wir wollen. Ja? Weil wir dann Gefahr laufen, vergeblich zu glauben. Unser Glaube muss auf das beruhen, was die Apostel unmittelbar von ihm erhalten haben. Das ist extrem wichtig. Die Bedeutung der 12 Apostel Jesu bis in die Ewigkeit hinein, um nochmal auf die Einzigartigkeit dieses Amtes auch zu betonen, das wird im Buch der Offenbarung auch gut hervorgehoben. Dort lesen wir im Kapitel 21, wir werden nochmal dieses Kapitel später in unserer Auslegung der Offenbarung sehen. Dort lesen wir im Kapitel 21, Vers 14, und die Mauer der Stadt, es geht hier um das ziemliche Jerusalem, das neue Jerusalem, hatte 12 Grundsteine und in ihnen waren die Namen der 12 Apostel des Lammes. Es ist nicht umsonst, dass wir hier dieses Bild haben, das betont die einzigartige Rolle dieser Apostel Jesu und das in alle Ewigkeit. Es geht hier um das himmlische Jerusalem, das ewig auch bestehen wird. In einigen Denominationen heute wird auch die Existenz von Aposteln vorausgesetzt, übrigens auch in der katholischen Kirche. Es ist nicht grundsätzlich falsch, es kommt aber darauf an, was man darunter versteht. Wenn man damit meint, dass es Menschen gibt, die Gott in seinem Reich ganz besonders gebraucht, um was Neues anzufangen, dann ist es ja kein Problem. Also jemand so wie William Carey war in gewissem Sinn ein Apostel, weil er auch die Grundlage der Gemeinde in Indien gelegt hat. Oder Hudson Taylor in China. Also ist es in diesem Sinne, wenn man das so versteht, nicht grundsätzlich falsch. Aber wir müssen aufpassen, was damit gemeint ist. Sicherlich gebraucht auch das Neue Testament übrigens diesen Begriff auch in diesem Sinn in Bezug auf bestimmte Personen, zum Beispiel wie Barnabas. Ist auch die Rede von Andronikus und Junias, die sehr geschätzt waren. Man kann verstehen, unter den Aposteln oder als Aposteln. Ja? Damit aber gemeint ist, dass das Wort dieser sogenannten Apostel der heutigen Zeit die gleiche Autorität hat oder haben soll wie die Heilige Schrift, dann ist es unsere Pflicht, vor solchen Lehren zu warnen. Denn das, was wir in der Heiligen Schrift haben, im Neuen Testament, ist auch einzigartig. Die Einzigartigkeit der Apostel, das haben wir auch gesehen in diesem ersten Unterteil. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Die Gemeinde muss daran festhalten, woran die Apostel festhielten. Es ist sehr wichtig, dass wir nicht nur das intellektuell verstehen, akzeptieren, sondern wir müssen auch das festhalten, was die Apostel uns überliefert haben. Der Glaube an Jesus Christus wird in der Schrift als ein Schatz oder ein kostbares Gut beschrieben, das den zukünftigen Generationen anvertraut wurde. Paulus sagt zum Beispiel am Ende seines Lebens zu seinem geistlichen Sohn Timotheus folgende Worte. Der zweite Timotheusbrief ist der letzte Brief, den Paulus kurz vor seinem Tod, kurz vor seinem Martyrium in Rom geschrieben hat. Er sagt im Kapitel 1, die Verse 13 und 14, Timotheus, halte dich an das Muster der, das Muster hier ist Kanon, also halte dich an das Kanon der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Also es geht nicht nur um ein intellektuelles, ein Vermächtnis, was wir nur intellektuell auch aufnehmen, sondern Paulus betont auch hier die Wichtigkeit der Liebe. Also es ist auch eine Botschaft der Liebe, die wir in Christus Jesus auch empfangen haben, die auch ist. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Bewahre das, was du empfangen hast, was du von mir empfangen hast. Und in Kapitel 2 sagt er, was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Wir sehen hier wichtige Aufgabe der Gemeinde ist das, nicht nur festzuhalten, was empfangen worden ist, sondern auch das weiterzugeben. Treuen Menschen, die auch in der Lage sind, das anderen auch zu lehren. Ja. Sehen, es geht hier um die apostolische Lehre und es ist auch wichtig, dass es weitergegeben wird. Ja. Dass nicht daran etwas geändert wird, dass es nicht angepasst wird, sondern dass es treu, so wie es ist, so wie es uns überliefert worden ist, auch weitergegeben wird. Und daran sehen wir, wie wichtig es ist, auch Glaubensbekenntnisse zu haben, in denen die Gemeinde Jesu festhält, was sie empfangen hat und was sie glaubt. Wir sehen hier die Wichtigkeit von Glaubensbekenntnis. Wir glauben nicht, was wir wollen, was uns gefällt, sondern wir glauben, was uns gegeben, anvertraut worden ist. Und das ist umso wichtiger, als Paulus uns warnt, dass es eine Zeit kommen wird. Und das hat schon angefangen, aber das sehen wir immer mehr heute. Da werden Menschen die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Das heißt, es ist ein Ausdruck, um zu sagen, sie interessieren sich für das, was ihnen passt, was ihnen gefällt. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden. Wenn jemand sich Dinge aussucht, die ihm passen, dann besteht das Risiko, dass man seine Ohren von der Wahrheit abwende. 2. Timotheus, Kapitel 4, die Verse 3 und 4. Punkt Nummer 3. Die Einheit der Gemeinde ergibt sich aus der apostolischen Lehre. Die apostolische Lehre ist da auch, um die Einheit der Gemeinde sicherzustellen. Meine Frau und ich waren eine Zeit lang in einer Gemeinde, in der man dachte, dass ein Glaubensbekenntnis völlig überflüssig ist. Deshalb hat man auch kein Glaubensbekenntnis. Und heute, wenn wir uns bestimmte Webseiten von Gemeinde anschauen, ist, also wenn ich mich über eine Gemeinde informieren will, da gucke ich die Webseite. Haben Sie, was glauben Sie denn da? Und oft sehen wir gar nichts. Sehen also, was sie tun, was schön ist bei denen, das sind schöne Fotos, schöne Aktivitäten, aber nicht, was sie glauben. Und dort in der Gemeinde, wo wir waren, war ein Glaubensbekenntnis völlig überflüssig. Und ich habe mich auch erkundigt, ja, warum haben wir da kein Glaubensbekenntnis in dieser Gemeinde? Und wurde mir gesagt, der Grund ist, dass Liebe verbindet, aber Lehre spaltet. Liebe verbindet, Lehre spaltet. Und ich denke, solche Aussagen sind typisch für Menschen, die nicht ganz verstanden haben, dass es hier, wenn wir von Lehre sprechen oder von Doktrin, nicht um irgendwelche intellektuellen Spitzfindigkeiten oder Debatten geht, sondern darum zu wissen, was uns rettet. Wir können nicht gerettet werden, wenn wir nicht wissen, was uns rettet. Und was uns rettet, ist das, was Jesus gelehrt hat und was uns die Aposteln auch überliefert haben. Dazu möchte ich nochmal eine Stelle im Kapitel 4 vom Epheserbrief lesen. Wir werden das später noch über diese Stelle was zu sagen haben. Aber ich lese es jetzt nur mal kurz. Kapitel 4, Vers 11. Die Rede ist von Gott, der speziell hier in den Herrn Jesus Christus, Epheser 4, Vers 11, er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Und das, was hier kommt, ist extrem wichtig. Vers 13, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Und es wird noch wichtiger, was jetzt kommt, damit wir nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben, von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Sie sehen hier, dass Paulus Liebe und Lehre, gesunde Lehre verbindet hier. Es gibt keine Liebe der Leib Christi, dieser geistliche Tempel, von dem die Rede ist, auch im Kapitel 2, kann nicht gebaut werden, wenn es nicht auf diesem Fundament beruht, was hier auch umrissen wird. Paulus betont ganz besonders in diesen Versen, dass wir gerade dadurch, dass wir genau wissen, was wir glauben sollen, unnötige Diskussionen vermeiden können. Ist es euch aufgefallen? Wir vermeiden unnötige Diskussionen nur dann, wenn wir genau wissen, was wir glauben sollen. Also das widerspricht völlig dieser Aussage, dass Liebe verbindet und Lehre spaltet. Spaltung kommt daher, dass Menschen nicht genau wissen, was sie glauben. Wir kommen zum letzten und vierten Punkt. Die Gemeinde findet ihre Einheit auf diesem Fundament, aber noch mehr, die Gemeinde kann nur auf diesem Fundament bauen. Gemeinde kann nur größer werden, kann nur reifen, wenn sie auf diesem Fundament beruht. Gemeinde Jesu kann nur wachsen, wenn sie ihre Erkenntnis auf die apostolische Lehre gründet. Eine Gemeinde kann durch die Anzahl ihrer Mitglieder noch so groß sein. Sie zählt in den Augen Gottes nicht mehr, wenn sie das aufgegeben hat, was die Grundlage ihres Glaubens bilden sollte. Es geht nicht nur darum, wie bedeutsam und einflussreich eine Gemeinde in ihrem Umfeld ist. Es geht nicht darum, wie viele spannenden, wichtigen Aktivitäten diese Gemeinde anbietet. Es geht in erster Linie darum, was sie über Jesus Christus glaubt und wie sie aus dieser Erkenntnis heraus lebt. Das ist das Wichtigste. Und wir lesen in Apostelgeschichte 2, Vers 42 über die ersten Christen. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, in der Liebe könnte man sagen, und im Brotbrechen und in den Gebeten. Und Gott fügte jeden Tag seine Gemeinde neue Glieder hinzu, neue lebendige Steine zu diesem geistlichen Tempel. Weil die ersten Christen beständig in der Lehre der Apostel blieben, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, in den Gebeten, was Jesus Christus ihnen gelehrt hatte. Wenn es etwas gibt, was mich heute zutiefst betrübt, dann ist es die Tatsache, dass viele Menschen behaupten, Jesus zu lieben und seinen Willen tun zu wollen, aber der brüderlichen Gemeinschaft und der Unterweisung der Gemeinde keine große Bedeutung beimessen. Sie leben für sich allein. Wir kommen zum Schluss. Wir dürfen nicht übersehen, wenn wir diesen Vers 20 hier im Kapitel 2 betrachten, was Paulus auch im größeren Zusammenhang dieser Verse lehrt. Er sagt, dass eine Gemeinde erst dann zu einem heiligen Tempel wird, in dem Gott durch seinen Geist wohnt, wenn sie auf einem solchen Fundament gebaut wird. Die Gemeinde wird zu diesem heiligen Tempel, von dem jetzt die Rede ist hier, wenn sie auf diesem Fundament gebaut wird. Das heißt, ganz praktisch, es kann keine wahre Anbetung geben. Egal wie gut unsere Veranstaltungen, unsere Gottesdienste, unsere Bibelstunden sind, wenn Jesus Christus nicht der Eckstein ist, und die Lehre des Neuen Testaments nicht unser Wegweiser ist. Man kann diesen Gedanken zusammenfassen, indem man sich vor Augen führt, was der Apostel Paulus in seinem ersten Brief an die Korinther im Kapitel 2 sagt. Denn, nachdem er eine bittere Erfahrung auch in Athen gemacht hatte, als er in Korinth ankam, sagt er, ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Jesus Christus, den Gekreuzigten. Amen.